ist nicht tot.
Hier ist eine weitere Ausgabe genau der Sendung, in der Christoph und Holger sich zusammensetzen und trinken. Namen Christoph.
Guten Abend, Holger.
Was trinken wir denn eigentlich heute? Mit Weißwein aus Österreich geht's weiter, oder?
Ja, genau, es geht weiter mit Weißwein aus Österreich.
Diesmal die billigen, nachdem wir das letzte Mal die teuren hatten.
Ja, genau.
Nachdem letztes Mal die teuren nicht geschmeckt haben.
Ja, genau. Gucken wir mal, wie die billigen sind. Naja, genau. So billig sind die ja jetzt auch nicht, aber günstiger billiger. Jedenfalls.
Doch, alles unter 10, oder war das?
Der Sauvignon Blanc ist ein bisschen teurer. Der kostet 13,90, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und die anderen kosten knapp unter 10.
Ja, das ist doch, aber dann ist das doch.
Ja, das.
Mir wurde dann übrigens von einem Österreicher, um genau zu sein, von Florian Freistetter lässt ausrichten, wir würden Grüner Veltliner falsch aussprechen.
Ach, immer noch.
Ja. Man sagt wohl Veltliner oder so ähnlich mit einem nicht ganz gesprochenen L beim Liner, aber so richtig.
Ja, man sagt ja auch nicht Mass. Man sagt ja auch nicht Maß, sondern Mass, ne? In München.
Ach so, jetzt. Also Maß. Ein großes
Maß, ja, genau. Sagt man ja auch nicht. Deswegen sagt man auch nicht Veltliner.
Ja, aber wir sagen das,
weil wir halt Veltins sagen.
Ja? Wir Veltins sagen und weil wir schon genug unter Österreich zu leiden hatten.
Genau.
Jetzt gehen wir. Es ist ja nicht so, dass aus Österreich nur Gutes kam.
Zahlen wir es ihnen heim.
Das ist die Strafe für diesen unbegabten Maler. Da. Aber gut, hätten sie ihn malen lassen, hätten wir heute keinen neuen Elfer, oder?
Das ist jetzt eine gewagte These, glaube ich. Wenn wir darauf hätten verzichten können, dann machen wir ein ganz schön großes Fass
gleich
auf.
Gleich wieder runterziehen, dabei haben wir noch gar nicht getrunken. Nee. Jetzt sind wir schon melancholisch, bevor wir überhaupt getrunken haben.
Ja, dann lass uns anfangen. Wir fangen mit Heideboden Pinot Blanc an.
Echt?
Ja.
Oh, warte. Wo ist er denn? Muskat, Onkel.
Onkel Muskat.
Sauvignon
und Heideboden Pinot Blanc, genau, die sind sich ja zu fein.
Ach so,
fein, Weißburgunder zu schreiben. Die sagen dann
Pinot Blanc. Wir fangen also mit Heideboden Pinot Blanc.
Ja, würde ich sagen.
Okay, warte.
Ja.
Schraubverschluss?
Ja. Zweimal Schraubverschluss, einmal Korken.
Ja, ich habe auch das Kellnermesser, also nicht das Kellnermesser, das ich normalerweise benutze, aber ich habe ein Kellnermesser gefunden, weil ich habe hier so Ersatzgerät.
Ersatzgerät.
Ich mache Atmo gerade. Scheißdreck. Das habe ich mir vor lauter... Ach, Mann, ey.
Hast du dich besudelt?
Vor lauter... Ja, genau.
Noch bevor du den ersten Schluck getrunken hast. Oh, meine Güte.
Habe ich ein halbes Glas Wein in den Schoß geschüttet. Naja. Ach, das ist alles für die Kunst.
Das ist alles voller Wein. Ja, das ist voller Einsatz halt.
Es ist die Hölle. Also, wir trinken weiter Weißweine aus Österreich, weil der Österreicher so gut Weißwein kann.
Mhm. Genau. Warum habe ich was?
Damit angefangen. Warum hast du überhaupt damit
mit angefangen? Mit Österreich?
Genau.
Damit haben die doch selber angefangen, das ist ja das Problem. Ah, ich habe damit angefangen, weil die eigentlich gute Weine da drüben machen. Dass die drei oder zwei, also die grünen Veltliner jetzt vor 2 Wochen eigentlich noch ganz gut entwickelt hatte, ich hatte den irgendwie eine Woche später getrunken, nachdem ich dann wieder einigermaßen, ich war ja völlig erkältet dann. Ich habe ja erst in der Sendung eigentlich gemerkt, dass ich total im Eimer war. Das hatte ich vorher schon gemerkt, dass es mir nicht gut ging, aber ich war irgendwie die ganze Zeit irgendwie unterwegs
und
hatte zu tun. Und dann habe ich mich eigentlich zum ersten Mal zur Sendung hingesetzt und mal tief durchgeatmet und dann schwupp ging das halt bergab.
Ja, ich meine, wir haben halt geklungen, als hätten wir gesoffen gehabt, wir ja gewissermaßen auch
getan haben.
Genau.
Genau. Nee, der Kräutlis war dann eigentlich noch ganz schön, aber ich fand sie beide jetzt nicht ganz, ganz überzeugend. Wobei ich den Steiner Hund, den Riesling schon sehr schön fand.
Kann ich mich überhaupt nicht mehr richtig dran erinnern.
Das war dieser Halbtrockene. Der war schon so ein bisschen opulenter, fetter.
Ich habe da noch irgendwie zu wenig gegessen gehabt letztes Mal und echt irgendwie dann auch zu viel geschluckt. Man muss ja immer schlucken. Ich war so hacke dann danach. Boah, war ich hacke.
Ja, wir haben ja auch noch relativ lange weiter telefoniert.
Hacke. Das passiert, das kann man unter der Woche, darf man das nicht. Nicht mehr in meinem Alter.
Nee, in meinem auch nicht.
Also das ist jetzt Grauburgunder,
Weißburgunder, Pinot Blanc.
Weißburgunder.
Halt. Ja. Grauburgunder.
Ach, wäre ja Pinot Grigio.
Ja, Pinot Grigio haben die da, glaube ich, gar nicht. Also ich kenne jetzt keinen Pinot Grigio aus Österreich. Pinot Blanc schon häufiger. Also wir bewegen uns jetzt am Neusiedler See. Also die ganzen Weingebiete in Österreich sind ja ziemlich östlich, also sprich die Grenze zu Tschechien, zu Ungarn, zu Slowenien. Da ist jetzt praktisch nichts auf deutscher, also in der Nähe von Deutschland, ne?
Mhm.
Ziemlich weit abseits sozusagen von uns aus. Und der Weißburgunder kommt aus dem Burgenland, das ist sozusagen das große Gebiet. Und in diesem Burgenland befindet sich ein Gebiet, das heißt Neusiedler See. Das ist ein ziemlich großer See da unten.
Mhm.
Ich glaube, einer der größten Binnenseen auch in Europa, wenn ich mich nicht irre. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall mit relativ vielen verschiedenen Boden- und Klimazonen. Ist zum einen bekannt eben für Süßweine, also für
der Neusiedler See so insgesamt.
Der Neusiedler See, genau. Okay. Am Neusiedler See. Es gibt eine Ecke, die ist bekannt für Süßweine, weil da halt sich immer der Morgennebel lange hält, ja, so dass die Edelfäule sozusagen sich dann in die Reben setzen kann.
Mhm.
Die kommt halt vor allen Dingen dann, wenn wenn es halt feucht ist, ne? Ist ja klar, Pilz. Und
ja.
Und in den, ich sag mal, in den wichtigsten Ecken, also wo Süßweine hergestellt werden, Sauternes zum Beispiel im Bordeaux, ist halt auch eine Ecke, wo sich in den Weinbergen gerne eben der Nebel hält.
Und das, könnte man das auch künstlich halt erzeugen, indem man sich einen, weiß ich nicht, einen Hang aussucht und sagt, so, hier möchte ich meinen Süßwein machen und ich halte den halt feucht, also indem ich den irgendwie die ganze Zeit beregne oder sowas?
Nee, das ist eine andere Feuchtigkeit.
Mhm.
Das kriegst du nicht hin. Wenn du dir das einfach zuschüttest, irgendwie auch mit feinem Regen, hast du immer noch eine andere Qualität von Feinheit sozusagen, als wenn du die Trauben im Nebel stehen hast.
Mhm.
Ja. Ich kann es mir schwer vorstellen. Ich habe es auch ehrlich gesagt noch nie gehört. Da ist, glaube ich, noch keiner drauf gekommen. Wahrscheinlich gibt es auch genügend Ecken, wo Nebel ist, dass man das jetzt nicht unbedingt machen muss. Abgesehen davon ist es so ein bisschen so ein Fluch auch, diese ganze Edelfäule und diese Süßweine, die eigentlich ja ganz wirklich toll sind, wenn man sich mal mit ihnen beschäftigt, die aber keinen wirklich großen Markt haben. Ja. Also auch die Winzer von dort, also vom Neusiedler See, die sich so auf Beeren auslesen oder Trockenbeeren auslesen, spezialisiert haben, die müssen schon echt viel dafür tun, dass sie diese Weine irgendwie loskriegen.
Warum eigentlich? Ich meine, die Menschen mögen doch eigentlich süß.
Ja, es sind gar nicht so viel. Also es war mal einfacher, süße Weine zu verkaufen. Also gerade jetzt in Deutschland und Österreich. Dann gab es halt einen Glykolskandal zum Beispiel. Der hat Süßweine so ein bisschen in Verruf gebracht. Also auch die wirklich süß waren und die nicht nachgesüßt waren. Seitdem ist es deutlich schwieriger, Süßweine zu verkaufen. Und diese öligen...
Bedeutet das gleichzeitig dann, dass Süßweine mehr Qualität für weniger Geld liefern, weil der Markt so mau ist?
Also, nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also okay. das, wovon ich jetzt gesprochen habe, also diese wirklich, diese Auslesen, das sind alles Auslesen, da ist es letztlich ja so, da gehst du mit einer Mannschaft praktisch durch den Weinberg, ja, und hast dann nachher irgendwie ein Körbchen voller Trauben, ja, die die Qualität, der Qualität für Beeren auslesen oder Trockenbeeren auslesen entsprechen. Und dann hast du relativ kleine Mengen an Trauben, aus denen presst du dann noch den Rest raus. Die sind ja eh schon durch diesen Pilz eben relativ dehydriert. Das heißt, da ist gar nicht mehr viel Feuchtigkeit drin, ja. Mhm. Aus den wenigen Trauben kriegst du also dann nur wenigen, zwar hochkonzentrierten, aber wenigen Saft. Aber dann hast du dann die meisten, die jetzt wirklich Beeren auslesen oder Trockenbeeren auslesen auf Spitzenniveau herstellen, die haben dann keine Tanks mehr voll, die haben Glasballons voller Wein, ja.
Ui.
Mehr nicht.
Und das ist dann auch wahrscheinlich entsprechend teuer, obwohl der Markt sehr klein ist, ja, ist es entsprechend teuer. Okay.
Also die kleinen, ich sag mal jetzt beispielsweise wird in Deutschland beispielsweise berühmt ist für seine Auslesen, ist Robert Weil, ne? Das war ein guter Robert Weil, was du ja auch gut kennst. Bei denen ist es eben auch Tradition, wie eigentlich im Großteil von Rheingau und Mosel etc. Und die haben natürlich jetzt, die wissen das natürlich auch, die machen jetzt natürlich nicht keine riesigen Mengen, ja. Und die Weine, die die haben, werden teilweise versteigert. Also es gibt immer noch Weinversteigerungen. Das ist zwar früher so das Übliche eigentlich noch vor 100, etwas über 100 Jahren, dass die guten Weine versteigert wurden. Heute ist das, findet das nur noch in einem kleinen Rahmen statt. Aber es gibt schon auch Leute, die diese Weine auch kaufen. Also so ist es nicht. Aber es ist halt wirklich klein.
Wo finden solche Weinversteigerungen statt? Auf den Weingütern selber oder zentrale Versteigerungshalle, nee, wie so ein
Großmarkt? Zentrale Versteigerungshalle. Es gibt zum Beispiel in Trier, gibt's eine berühmte Weinversteigerung, die war jetzt vor wenigen Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen oder so. Da werden dann die Weine eben hingebracht. Da sind also die Weingüter, die präsentieren ihre Weine, die kann man auch vorher probieren und dann geht's halt irgendwann zur Versteigerung. Dann werden halt die, kannst halt bieten.
Und da kaufe ich dann die ganze Ernte direkt, also
oder die ganze Charge Nö, das ist dann tatsächlich flaschenweise. Früher war das fassweise.
Ach so.
Also es war so bis vor, ich sag mal so vor 100 Jahren gab es so einen gewissen Umbruch. Aber der bekannte deutsche Weinbauverband VDP, also Verband der Prädikatsweingüter, der hieß vorher, also bis in die 70er Jahre hinein, hieß der Verband der Naturweinversteigerer. Das heißt, also das war der Verband derjenigen, die sozusagen ihre Weine versteigert haben.
Ja.
Und bis vor einigen Jahrzehnten wurden diese Weine eben auch nicht flaschenweise verkauft, sondern fassweise.
Mhm. Ja.
Und dieser Flaschenwein.
Hat man die dann noch fassweise geliefert gekriegt, wenn man die ersteigert hat, oder wurden die dann noch auf Flaschen
abgefüllt? Ja, meistens waren das dann die Händler, die diese Fässer gekauft haben und dann eben selber abgefüllt haben.
Okay.
Da es aber dort eben auch sozusagen Missbrauch gab, also gepanscht wurde und so weiter und so fort, und letztlich ja der Erzeuger gar nicht mehr die Kontrolle über das Endprodukt hatte, sind halt dann zunehmend die Weingüter auch hingegangen und haben gesagt, wir möchten die Sachen selber abfüllen. Und wir möchten sie teilweise auch selber lagern. Also das war in Bordeaux beispielsweise genauso. Ja. Bis in die 30er Jahre hinein, glaube ich, hat man in Bordeaux, haben die Weingüter die Weine sozusagen im Jahr nach der Ernte direkt weitergegeben an die Händler. Und die haben die dann gelagert.
Mhm.
Das heißt, die Weingüter hatten gar keinen großen Lagerhallen. Ja. Damit hat Rothschild angefangen. Ja. Also von Mouton Rothschild, von diesem, es gibt ja diese beiden berühmten Lafitte und Mouton. Bei Mouton Rothschild hat man angefangen, zu sagen, nee, die Qualität liegt sozusagen nicht mehr in unserer Hand. Wir machen zwar guten Wein, aber was die Händler dann damit machen, liegt nicht mehr in unserer Hand. Das gefällt uns nicht. Wir fangen jetzt an, unsere Weine selber auszubauen, beziehungsweise selber zu lagern und in Flaschen abzufüllen, und dann verkaufen wir sie erst an Händler.
Ah.
Also es gibt immer noch den Zwischenschritt des Händlers normalerweise, aber eben der Wein ist dann fertig, wenn er in den Handel kommt. So, und dann, ja, so hat sich das letztlich entwickelt. Ist noch nicht so ewig lang her. Jetzt sind wir ganz abgekommen von der Edelfäule, aber da unten am Neusiedlersee gibt es halt einige Weingüter, wie zum Beispiel Kracher, ist ein bekanntes Weingut von da. Das hat sich fast ausschließlich auf diese edelsüßen Weine spezialisiert. Und davon gibt es auch wirklich nicht viele. Also es gibt, ich wüsste jetzt in Deutschland kein Weingut, das überleben könnte damit, dass es im Prinzip nur süße Weine ausbaut. Das gibt's eigentlich bei uns nicht. Das gibt's, glaube ich.
Mangels Masse dann aber.
Ja, ich glaube, mangels Masse vielleicht, aber ich denke auch wirklich, weil der Markt hier nicht in der Form vorhanden ist, dass man das wirklich so machen könnte. Also es gibt Weingüter von der Mosel, es gibt schon Weingüter an der Mosel, die, ich sag mal, im halbtrockenen Bereich anfangen und dann bis in das Edelsüße gehen, ne? Also bis in diese ganz konzentrierten Auslesen, das schon. Die also kaum ganz trockene Weine machen, weil ein klassischer Moselwein ja eh nicht ganz trocken war. Die also sozusagen wirklich noch klassische Mosel machen und dann bei halbtrockenen anfangen, aber die halbtrockenen haben dann das sind nicht diese Essenzweine, ne, wie diese edelfaulen Weine, sondern die sind einfach nur nicht trocken ausgebaut, sondern eben nur halbtrocken. Aber Edelfäule ist halt noch ein anderes Qualitätsniveau, ne?
Kann das eigentlich auch schief gehen? beim Edelfaulen lassen? Also es ist verfault?
Ja, das kann auch, das kommt dann aufs Wetter an. Ne? Also welche Fäule sozusagen die Oberhand gewinnt. Es kann natürlich auch sozusagen die böse Fäule sein, die dann die Trauben dahin rafft. Das kann schon sein. Also ich denke, dass die Winzer jetzt in diesem Jahr beispielsweise, die Ernte ist ja quasi gerade drin oder teilweise wird auch noch geerntet. Also an der Mosel zum Beispiel sind die noch nicht unbedingt überall fertig. Aber die haben schon jetzt heftig damit zu tun gehabt, dass eigentlich ab Anfang, Mitte Oktober, ich war ja Anfang Oktober an der Mosel und die wollten eigentlich am 20. mit der Rieslingernte beginnen. Und es hat davor halt 2 Wochen fast am Stück geregnet, ja. Und dann hast du ganz schnell die Fäule im Weinberg, und zwar Fäule, die du halt nicht haben willst, ne?
Mhm.
Ja. Das ist dann bitter. Also
Bitterfäule.
Bitterfäule, ja. Und das hat dann, also ob du dann noch vernünftige Qualität reinholst, das hat dann viel damit zu tun, wie du vorher schon im Weinberg gearbeitet hast, ja. Also wie sozusagen die Belaubung der Rebstöcke war, ob die irgendwie Wasser so ein bisschen abhalten konnten und so weiter und so fort. Ja. Ob die Trauben dann Luft haben, ja, oder ob die alle viel zu eng irgendwie hängen und sich dann dadurch, dass die so eng aneinander sind, irgendwie anquetschen und dann eben das Wasser reinläuft und so weiter und so fort. Ne? Also das hat mit vielen Parametern zu tun. Es ist schon ein ziemlich komplexes Gebilde dann, ne?
Ja, ja. Klingt so.
Ja. Ja.
Ich finde jetzt mal abgesehen von der nach Brausebutter.
Ah, Brausebutter.
Brausebutter finde ich.
Ja, es ist ganz witzig. Es riecht vor allen Dingen irgendwie für mich jetzt nicht so ganz typisch nach Weißburgunder. Also was ich noch sagen wollte...
Ja, Entschuldigung,
ist ja gut. Ich bin nur wieder gesprächiger geworden.
Ja, das ist ja super, weil da kann ich trinken.
Ja. Also es gibt sozusagen diese südliche Ecke vom Neusiedlersee, den Seewinkel, da sind eben die... das ist der Bereich für die edelfaulen Weine und dann gibt es andere Teile rund um den Neusiedlersee, da werden im Wesentlichen halt trockene Weine angebaut. Ein Teil davon ist eine ziemlich flache Lage, die heißt Heideboden. Und das ist halt genau die Lage, wo dieser Pinot Blanc herkommt.
Mhm.
Und
hübsches Etikett, ich mache jetzt mal wieder Boulevard. Ja, ne? Also hübsches Etikett, auch. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Hat irgendwie weder so richtig modern noch so richtig alt. Also ja, ja. Gefällt mir.
Ja, finde ich auch.
Ach, gut. Das ist ja vorne, das sind 2 Etiketten vorne drauf. Sieh an.
Ja, da ist halt das ist so eine.
Das ist eine Lücke zwischen.
Ja.
Was das wieder kostet. Eieiei.
Ich glaube nicht, dass das besonders teuer ist. Nö.
Also ich finde, er hat was Brausiges, also so Ahoi-brausig irgendwie.
Ja.
Und eben. Ja, was Fettiges, aber ist halt nicht wirklich Butter. Also
Brausefett.
Brausefett. Zum Duschen und Baden. Brausefett.
Ist das ekelhaft.
Diese Vorstellung, du stehst dann, das Wasser perlt nur noch so an dir runter.
Ja.
Fettbrause.
Ja.
So.
Ja, es ist... Es ist nicht unbedingt so typisch jetzt für Weißburgunder. Es wirkt eher so ein bisschen, also es passt ganz gut, glaube ich, in die Reihe, weil die beiden Weine, die wir danach haben, sind sehr aromareiche Weine.
Mhm. Ne?
Also Sauvignon Blanc und Muskat, also Muskat Otonellis
kommt
halt aus der Muskatfamilie. Das ist also ziemlich fette Aromen und Weißburgunder ist eigentlich gehört eben zu dieser Chardonnay Pinot Gris, also Grauburgunder Weißburgunder Auxerrois Ecke und die sind ja aromatisch jetzt nicht so dicht wie jetzt wie jetzt Sauvignon Blanc oder Riesling oder so, die sind also deutlich zurückhaltender, die stechen eher durch cremige Noten, vielleicht so durch nussige und mandelige Noten, je nachdem, wie die cremig, dann auch ausgebaut
cremig,
werden.
Cremig-mandelig haben wir es doch hier aber auch.
Also. Genau, das haben wir hier auch. Und obendrauf ist so ein bisschen so eine leicht brausige Zitrus. Ja, irgendwie so ein bisschen Tropenfrucht ist da schon drin. Ne? Das ist jetzt nicht Mango oder so, aber es ist schon ein bisschen ins
Passion, Ananas. Passionfrucht,
Ananas.
Passionsfrucht, ne?
Ja.
Also ich finde Passionsfrucht. Ich habe auch total Bock auf Passionsfrucht gerade. Aber hier gibt's ja
nichts. Ja, dann trink.
Okay. Im Mund bleibt nicht viel, ne? Von dem Geruch.
Nee, ist weniger fruchtig. Mhm. Dafür hat er...
Ist so lustig sauer, so ein bisschen.
Ja, dafür hat er eine erstaunlich präsente Säure, also jetzt für Burgunder.
So grüne Apfelsäure.
Also für Weißburgunder vor allen Dingen, ja. So ein bisschen grüne Säure. Ja, genau, ne? Ist Apfelsäure, würde ich auch sagen. Ist jetzt nicht so eine weiche Milchsäure, wie ich das jetzt eher erwartet hätte von einem Pinot Blanc oder von einem sozusagen aus der Pinot, aus der Chardonnay-Familie. Ich glaube nicht, dass der diesen, zumindest nicht ganz diesen biologischen Säureabbau, der Apfelsäure in Milchsäure umwandelt, vollzogen hat. Nee, glaube ich nicht. Der hat ihn auf dieser frischen, säurelastigen Seite sozusagen belassen. Ist auch, also ist im Edelstahl ausgebaut, hat jetzt kein Holz gesehen, ist einfach ein, sozusagen ein junger, frischer, fruchtiger Wein, der irgendwie klar aus dieser Pinot-Ecke kommt.
Ach, das merkt man, ja?
Ja, das finde ich schon. Das ist,
ja, ich nicht, aber wenn du das sagst. Dann...
Ich finde, er hat trotz dieser Säure, hat er eben dieses so ein bisschen weich-cremiges am Gaumen auch, ne?
Ja, man merkt, dass es nicht so ein billiger Saurer ist, sondern dass sich da jemand noch ein bisschen was bei gedacht hat. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und der bleibt doch schön lange da. Also es ist schön lange im Mund, also nicht so schnell weg. Wie das, ich weiß nicht, welcher das beim letzten Mal war. Der war einer, der war sofort weg.
Ja, das war der Leumer, erstaunlicherweise. Der erste, den wir probiert hatten mit dem grünen Etikett, mit diesem ganz grünen. Ne?
Ich finde, der passt sehr gut zu weißem Fleisch.
Ja, zum Beispiel.
Zu weißem Fleisch passt der wirklich sehr gut.
Ja. Ich glaube, das ist überhaupt ein guter Essensbegleiter. Also dadurch, dass der ist jetzt nicht so exaltiert, aber er hat eben eine gute Säure und er hat dieses leicht weich-cremige, das passt schon ganz gut. Also das würde ich auch irgendwie zu Fleisch oder auch Fisch nehmen, wenn die so ein bisschen, also nicht zu schwere, helle Soßen haben, ne? Ja, dann das Fettige, das passt natürlich ein bisschen zu Pommes, ne?
Stimmt, also Fritten.
Fritten.
Sehr gut. Frittenfett. Wir brauchen sowieso mal, wir brauchen eh mal sowas wie einen Burgerwein. Mhm. Burger de Ville ist weg. Das ist für dich jetzt nichts Besonderes, weil du in Hamburg wohnst. Das war diese unglaublich gute Burgerbraterei am Zoo, der ist weg.
Aha.
Und ich habe keine Ahnung, wo der hin ist.
Hat er also, nicht gesagt.
Falls der war halt einfach nur nicht mehr da. Steht
auch kein Schild oder was?
Nee, so, wir sind jetzt weg. Nee, keine Ahnung, wo der hin ist. Muss ich mal im Internet gucken. Habe ich dann natürlich nicht gemacht. Also falls irgendjemand was über den Verbleib von Burger de Ville in Berlin am Zoo weiß, ich wäre da wirklich über sachdienliche Hinweise dankbar. Also ein Wein, was man zu Burger, was würde man denn zu Burger? Ich habe sowieso mit Essensbegleitung, ich kann das überhaupt nicht. Ne? Ich bin halt immer total froh, wenn man irgendwo hingeht. Ich gehe jetzt am Wochenende bin ich im Norden Berlin. Da gibt's dann Wine Pairing oder so, ne? Also ich zahl's halt das Essen, kannst du sagen, okay, ich zahle halt noch was und dafür stellt ihr die Getränke hin, die man dazu trinken muss. Das finde ich halt total angenehm.
Ja,
weil ich das selber nicht kann.
Ist auch gut. Es ist auch schwierig, ne? Also das erfordert halt auch viel Erfahrung. Fällt mir jetzt auch beispielsweise mit Sicherheit schwerer. Ich meine, ich habe mich schon auch intensiver damit beschäftigt, aber dafür gibt's halt den Sommelier. Ne? Ich bin kein Sommelier, also ich kenne mich zwar mit Wein aus, aber ich bin kein Sommelier. Und ein Sommelier, wenn er seinen Job gut kann, dann ist das genau sein Job. Ne? Das heißt, er sucht den Wein aus, also den baut sozusagen einen Keller auf, der zur Küche des Hauses passt. Und dann geht er mit dem Küchenchef durch, welche Weine zu welchen Speisen passen oder zu welchen Essen, die dann eben ja auch immer wieder neu auf die Karte kommen, zu welchen Menüs und so weiter und kann überhaupt so Weine empfehlen zum Essen. Das ist schon auch...
Ist eigentlich schon mal der Beruf des Wassersommeliers?
Ja, das gibt's auch, ja genau. Ja, es gibt sogar einen Laden, glaube ich, in Berlin von einem Wein- und Wassersommelier, wenn ich mich nicht irre.
Und glaub, der gehört doch geohrfeigt. Ich meine, der gehört doch mit, der gehört doch mit Gletscher, mit 7 Milliarden Jahre altem Gletscherwasser gewaterboardet.
Ja, ist schon schräg, ne? Ich meine, es hat halt so, ich meine, es ist halt, ich weiß auch nicht, was das sein soll. Ausdruck unserer
Wohlstandsmadentum,
ist das, was zu gut geht, ja.
Das ist Wohlstandsverwahrlosung, ja, ja. Mhm. Wassersommelier. Vor allen Dingen, es ist altes Gletscherwasser, ja, ist alles Wasser, ist alt.
Ja, ja. Ja, das Perverse ist halt irgendwie, wenn du dann hier in den Läden tatsächlich Wasser findest, was von den Fidschi-Inseln irgendwie eingeflogen wird und so absurde Sachen, ne?
Auf dem draufsteht, dass es von den Fidschi-Inseln eingeflogen ist. Ja, also niemand, so, der bei Verstand ist, macht das. Also das kann mir ja keiner erzählen. Das ist Leitungswasser, da haben sie irgendwie ein Krümel Jodsalz reingemacht, damit ein bisschen Mineralien drin sind, und haben sich irgendwie eine Flasche ausgedacht, und abgefüllt wird das irgendwo in Brandenburg an der Havel oder sowas. Ja, das Havelwässerchen ist da drin. Ich sag's dir. Also so würde ich's machen. Hat Coca-Cola ja damals auch gemacht in England.
Stimmt.
Haben sie auch Leitungswasser abgefüllt und verkauft.
Ja gut, aber Bon Aqua ist doch auch, Tafelwasser ist doch auch Leitungswasser.
Leitungswasser, ja.
Genau. Aber die haben tatsächlich, genau, bei Bon Aqua machen die noch irgendwas damit, aber in England haben die das wirklich so 1:1 umgefüllt einfach nur, ne?
Na, die tun das Kohlensäure bei.
Ja, das haben die, glaube ich, in England nicht mal gemacht. Das war dann stilles Tafelwasser, was dann einfach aus dem Kran floss sozusagen. Ja,
cool.
Und das haben die denen aber, glaube ich, auch um die Ohren gehauen. Das hat irgendwie nicht.
Ja, schade eigentlich. Also eigentlich hätten sie es den Kunden um die Ohren hauen müssen, weil, also ich finde, das ist das Coolste, was du machen kannst. Leitungswasser auf Flaschen abfüllen und dann für, weiß ich nicht, das 1000-fache verkaufen.
Aber, ja, aber das machen die ja in Zukunft. Ich meine, die Wasserrechte weltweit sind ja schon zu einem großen Teil an Firmen wie Coca-Cola und Nestlé und so weiter, Danone,
Veolia verkauft. Ist, glaube ich, auch dabei, ne?
Ja. Und das ist schon also pervers, wenn man sieht, wo in beispielsweise in Indien an wen die Wasserrechte verkauft worden sind, ja. Und dann kommt das ja. Dann verdient Coca-Cola und Danone an jedem Liter, den die armen Schlucker da einkaufen müssen, verdienen die sich dumm und dämlich, ne, in der Masse.
Muss ich mir noch schnell ein paar Coca-Cola-Aktien kaufen. Naja, wenn die sich dumm und dämlich verdienen, da will ich dabei sein. Hör mal, ich wohne im Westen.
Ja, ja, eben.
Wer
ja.
bin ich denn hier? Pff, der Inder, der kann mich doch mal.
Ja, der Inder macht jetzt mit Moët Chandon, macht er jetzt auch Was? Sekt.
Der Inder macht Sekt?
Ja, ja, der Inder macht Sekt. Der Inder macht sowieso auch Wein, nicht Taubt viel bisher.
Hast du schon mal probiert?
Nee, habe ich noch nicht probiert. Muss man wahrscheinlich bei Stuart Pigott nachlesen, weil der beschäftigt sich mit solchen Sachen. Der hat irgendwie verschiedene Bücher auch geschrieben über den Anbau von Wein in Extremgebieten sozusagen. Das Witzige war, ich hab halt einen Artikel gelesen über dieses Joint Venture zwischen Moët Chandon, also Louis Vuitton Hennessy, und eine indische Unternehmen. Und das Witzige ist, dass der Inder an sich sowas ja gar nicht trinkt.
Ja, stimmt, trinkt er keinen Alkohol? Ich weiß gar nicht, ist der Inder?
Ja,
ist der Inder?
Doch, im Zweifelsfall schon, aber es gibt überhaupt keinen Markt für Wein und geschweige denn Sekt. Und das heißt, das wird sozusagen nur in Hotels, internationalen Hotels und Restaurants und Bars vertrieben, das Zeug. Und in diesem Artikel stand halt irgendwie so ein Zitat von so einem Louis Vuitton-Typen, der meinte, dass sie allerdings sozusagen mit der Lancierung dieser Markte eben auch massiv anfangen würden, den Markt vorzubereiten erstmal, damit überhaupt erstmal sozusagen ein Wunsch geweckt wird nach diesen Getränken.
Mhm.
Das machen die jetzt erstmal als erstes. Ja, Marktwirtschaft halt.
Ja, ja, und Luxus geht halt immer. Also selbst in der größten Krise sind die Luxusverkäufer die Gewinner.
Mhm.
Das ist schon gar nicht doof, was die da machen. Ja.
Nö, ich glaube, der Absatz von Jaguar und Porsche in den letzten Monaten ist irgendwie um 30% oder 40% angezogen hier in Deutschland.
Luxus geht immer.
Ja.
Ein Freund von mir hat sich auch einen Jaguar gekauft, allerdings einen alten, gebrauchten X-Type, also den kleinen.
Mhm.
Aber es hat auch dazu geführt, dass alle gesagt haben, du hast den Jaguar gekauft. Nein. Seine Eltern meinten, wo stellst du den denn hin? Ist denn dann für die an, ist denn an die, wo parken denn dann die Nachbarn?
Ich habe mir einen 600er SEL gekauft.
Ich finde das aber, also ich würde mir auch gerne so einen Jaguar kaufen, da kann ja auch ja, so ein aber, kleiner sein, nur aber einfach nur meinen Vater anzurufen und zu sagen, Vater, ich habe mir einen Jaguar gekauft.
Ich mach schon mal eben den zweiten Wein so nebenbei auf, den Muscat Otonell.
Oh, das ist mit Kogge.
Genau, ich mach den mal hier so. Hier.
Genau, mach mal Atmo.
In der Nähe, genau, Atmo. Möp. Quietsch. Oh, plöppt gar nicht. Naja.
Drecksding. Hm. Da haben wir noch einen. Ich versuche
mal. Verlassen. Wenigstens quietscht der.
Fieses Geräusch.
Screwpull ein bisschen. Genau, ich habe den Screwpull nicht geölt. So. Verdammt.
Warte mal, ich versuche mal einen Plop hinzukriegen. Warte mal.
Ja. So. Ah.
Das war schön, oder? Das war doch mal, also.
Ja.
Das war total. Das könnte, andere Podcasts werden sich das rausschneiden, um es als Sound-Dingsy zu verwenden. Geräusch-Gerät-Dingsy. Ja. Warte mal, ich muss jetzt gerade mal mein Tasting-Glas. Ich habe ja immer noch dieses fesche, wie heißt denn das? Le Taster, genau. Dieses fesche Tasting-Glas mit den Einbuchtungen.
Ach so, Le Taster
oder so ähnlich. Genau, was ich ja nach wie vor allen nur empfehlen kann. Weil man da viel mehr riecht beim Wein. Das heißt, wenn man nicht so ein feines Näschen hat wie der Christoph, sondern eher so eine
Grobnase. Ja, ich habe gar keine feine Nase, ich habe nur eine geschulte Nase.
Oder so.
Ja. Ich bin ja immer beeindruckt von, vor allem von Frauen,
boah,
die ihre Nase in so ein Weinglas halten und zwar nicht unbedingt immer so genau benennen können, was sie riechen, aber halt immer viel besser riechen.
Mhm.
Also viel besser riechen können. Im Zweifelsfall auch besser riechen, aber vor allem viel besser riechen können. Als ich jetzt beispielsweise. Ich hab mir das halt stärker, glaube ich, erarbeitet.
Über die Jahre ertrunken, ja.
Ertrunken, ja.
Ich habe mir das angetrunken. Ist jetzt, ne?
Ja. Das ist Tramina.
Ja, wobei Muscat. Ich finde, dass es ja ein bisschen dreckig riecht. Also ich bin ja ein großer Muskatfreund. Und ich kenne tatsächlich bisher, ich glaube, ich habe bisher nur Muskat, also Gewürztraminer aus Südtirol getrunken. Ich glaube, ich hatte bisher noch nie einen anderen im Glas.
Okay.
Und der aus Südtirol, also der hier hat was, dieser Otonell, der hat ein bisschen was Schmutziges.
Ja, es ist Muscatella-Rebe sozusagen.
Und das haben die anderen, also das haben Tramina. die anderen bisher nicht gehabt, dieses Schmutzige. Also die haben ein bisschen klarer gerochen. Was ist denn das? Etwas schmutzig?
Ja, was hier relativ stark reinkommt, finde ich, ist Rose. Also.
Ja. Ja, aber da ist auch noch ein.
Muskat, Rose.
Da ist noch so ein bisschen.
Ja, es ist noch so ein leicht grüner, wie so eine grüne Note mit drin.
Na, ich finde, da ist vor allen Dingen noch ein bisschen ein Lösungsmittel mit drin. Und was ich mit schmutzig meine, ist so ein. So wie irgendwas, was kurz davor ist, zu schimmeln anzufangen. Weißt du, etwas, ja. So wie es im Keller riecht. Mhm. Aber nur ganz leicht. Nochmal, das hast du ja gerne in Rotwein, diesen Kellergeruch. Ja. Aber hier ist der so ganz leicht im Hintergrund. Das bin ich vom Muskat eigentlich nicht gewohnt. Interessant.
Mhm. Verstehe, was du meinst. Lass mal gucken, ob sich das verzieht. Ne? Mhm.
Ja, würde ich mal denken, oder?
Ja. Also man hat jetzt, wenn man den riecht, hat man, also man hat tatsächlich keine süße Note in der Nase. Der Wein ist ja auch trocken.
Nee, gar nicht.
Mhm. Ne? Aber irgendwie, ich erwarte immer, wenn ich das rieche, erwarte ich eigentlich immer irgendwas, auch was Süßes am Gaumen. Ich weiß auch nicht. Also es ist
ja, durch die Rose
hat sich das halt so eingeschliffen. Also, ne? Ja. Weil das halt auch so fett ist. Ne? Das ist so ein fetter Duft, so massiv, irgendwie duftig und.
Ja, normalerweise, was so üppig riecht, ist meistens auch mächtig im Mund, ja.
Ja. Also, als würdest du jetzt irgendwie auf dem, auf der Terrasse stehen und um diese Terrasse herum wären halt schwere Blütendüfte,
ja, ne? Genau.
Also Blüten in voller Pracht sozusagen.
Aber das ist genau das. Und du sitzt auf der Terrasse und die Kellertür ist offen und manchmal kommt so ein Hauch aus dem Keller, genau. so ein gammeliger Hauch aus dem Keller hoch. Mhm. Jetzt bin ich gespannt.
Und dann kommt noch so ein bisschen was von gelber Frucht dazu, finde ich. So ein bisschen. Ja, aber das mit diesen Rosen, dieser Rosenduft wird immer stärker, finde ich.
Sehr krass. Cremig ist er. Also sehr, nee, nicht cremig, ölig, nee. Also weich, ist extrem weich im Mund. Überhaupt keine Ecken irgendwie.
Also das ist so ein Wein, der spaltet so die Gemeinde mit Sicherheit. Ne? Entweder man mag sowas oder man verachtet sowas.
Super. Ne? Also es ist halt ganz anders. Ne? Ist halt wie so ein, wie heißt denn dieser andere weiße Wein, der so anders ist, dass ihn kaum jemand trinken mag. Viognier war das, oder?
Ja, das ist, ja, genau. Viognier kann das auch.
Also ich finde den super. Aber der ist halt so, der ist halt gut für ein, zwei Glas und dann ist aber auch gut, ne? Also so abends hinsetzen und volllaufen lassen willst du damit nicht.
Nee, nicht unbedingt, würde ich auch sagen. Der hatte halt auch direkt irgendwie ein Prozent mehr Alkohol als die anderen beiden. Das haben die halt gerne auch ein bisschen mehr Alkohol. Die sind halt stoffiger, schwerer. Du kannst die Weine super nehmen zum
Weißem Fleisch,
wenn es im Wok angebraten wurde. Genau. Also es passt super zur Asia-Küche, ne?
Stimmt, ja.
Also asiatische Küche, wenn sie nicht zu scharf ist. Wenn sie scharf ist, sollte immer ein bisschen was Restsüßes dabei sein. Aber wenn sie nicht zu scharf ist, dann passt das hier super.
Das ist wirklich, stimmt, also es hat wirklich das, ja. Muss ich mir mal merken. Wahrscheinlich auch, weil asiatisches Essen auch mal ein bisschen blumig daherkommt, oder?
Ja, es ist halt dieses, also es passt einfach gut. Es geht eine super Verbindung ein mit dieser Würze, mit diesen pikanten Noten vom.
Ich habe das irgendwie total Bock auf irgendwas mit Kümmel.
Jetzt richtig Deutschkümmel jetzt, oder Kreuzkümmel. Nee, richtiger Kümmel. Ja, so Handkäse mit Musik und dann hier, weiß ich nicht,
sowas
mal ausprobieren, wie das schmeckt. Keine Ahnung.
Ja, oder so Finchgauer irgendwie. Ich war ja gerade in Südtirol.
Ja. Ach, du warst gerade in Südtirol?
Ja, ich habe irgendwie in einem, also waren alle Termine gemacht. Ja.
Ja.
Also es war alles geregelt und ich war ein bisschen frustriert und habe am Mittwoch gesagt so, ach, leckt mich doch alle am Arsch, ey. Donnerstag war eh Feiertag und weil ich da Zuschläge kriegen würde, schmeißt die Sekretärin mich immer aus dem Dienstplan, wenn Feiertag ist.
Ach so, okay.
Die meint, nix, da brauchst du ja nicht erst zu kommen. Sag ich, ja, aber nix. So, ja. Und hab gedacht, nee, dann fahre ich jetzt mal runter. Einen Freund besuchen unten in Bayern. Und dessen Auto ist kaputt und der sagt, auch wenn du mit dem Auto kommst, da können wir auch über die Alpen fahren. Wir sind halt über die Alpen gefahren.
Dessen Zweisitzer ist kaputt?
Genau, der ist im Arsch. Naja, und dann waren wir halt in Meran. Und da gibt's halt, die haben das mit dem Essen halt viel besser drauf. Und ich habe mir auch tonnenweise Schüttelbrot gekauft. Und da kriegst du auch Finchgauer zum Frühstück. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe hier in Berlin noch nie Finchgauer gesehen. Da muss man wahrscheinlich sehr nachsuchen, bis man sowas findet. Und dann auch noch in einer ordentlichen Qualität.
Naja. Ja, es gibt schon erstaunliche Frühstückstraditionen.
Und das war ein Hotel, also ich meine immerhin, es ist ja Italien. Also natürlich ist es Südtirol, was jetzt nicht Italien ist, aber also die Südtiroler sind ja nicht gerne Italiener, dabei sind die halt Italiener. Die sind auch nicht gerne Deutsche, dabei sind sie halt auch
Italiener.
Ne, die sind halt beides. Ne? Die Südtiroler haben halt das Beste von den Deutschen und das Beste von den Italienern. Also sie sind alle super gelaunt, sind super gelaunt, total gelassen und entspannt, haben super Essen. Und sind pünktlich. Das willst du mehr.
Ja, das funktioniert. Das ist super, einfach super, wenn du in sozusagen das alles hast, sozusagen diesen Service und dann bist du aber in diesen Städten wie Meran beispielsweise und du hast schon dieses südliche Flair, ne? Also allein schon durch die Plätze.
Das Licht ist viel weicher. Also das ist wirklich, wirklich toll. Also wirklich toll. Ja. Naja, und wenn du in Italien im Hotel bist, ich weiß nicht, ob du das kennst, das italienische Hotelfrühstück. Wo dann auch denkst, ich buche ein Hotel mit Frühstück und dann hast du dann morgens halt so ein etwas staubiges Brötchen, das der Berliner gut fände, weil das so Schrippenkonsistenz hat so ein bisschen. Und dann so ein Einzelpäckchen Nutella, Einzelpäckchen
Marmelade, genau.
Das italienische Frühstück hat. Und wir haben in Meran ein Hotel gehabt, wo es ein richtig geiles Frühstück gab, halt, also so Continental Breakfast irgendwie. Sehr angenehm. Ja, und jetzt habe ich halt wieder irgendwie, denke ich mir immer.
Jetzt hast du wieder reichlich Schüttelbrot.
Jetzt habe ich wieder, ne, das, ja, so ein bisschen. irgendwie Knödel mitgebracht und so, einfach alles ins Auto geladen, was ging. Und das, obwohl ich keine Küche habe, aber gut. Ich ja, finde, vielleicht liegt das auch daran, dass ich jetzt die ganze Zeit von Schüttelbrot und Finchgauer rede. Ich finde, der riecht sogar ein bisschen nach Fenchel, dieser Wein. Ein bisschen was Fenchliges.
Ja, da kann ich mich noch drauf einlassen. Stimmt. Und je länger Fenchel er im Glas ist, desto steiniger wird er auch. Da kriegt noch so ein bisschen so eine steinige Note dazu. Auch schön.
Stimmt.
Heinz Fällig übrigens, also über die Winzer hatte ich noch gar nichts verloren. Der erste, eben Anita und Hans Nittenhaus, die sind vor allen Dingen bekannt für exzellente Rotweine, die man da unten eben auch machen kann. Also sozusagen vom Neusiedlersee weg gibt's im Burgenland eben steilere Lagen, also gebirgige Lagen. Leiterberg zum Beispiel ist also nicht Leiter, sondern Leitharberg ist zum Beispiel ein Gebiet, wo Nittenhaus vor allen Dingen Blaufränkisch herstellt, also sehr gute Blaufränkisch. Das ist sozusagen der Ausläufer vom Neusiedlersee. Und Fällig, also Heinz Fällig, die arbeiten beide eben sehr, sagen sehr naturnah oder ökologisch, machen sehr viel mit Umgebungshefen, also wilden Hefen im Wein. Heinz Fällig ist eben bekannt für mit die besten weißen Burgunder in Österreich, also Chardonnay vor allen Dingen. Und auch Weißburgunder, aber vor allen Dingen Chardonnay. Und sein Bruder, den hatten wir schon mal, den Roland Fällig, da hatten wir, das sind diese Moritz-Weine, also Blaufränkisch im Wesentlichen. Mhm. Ne? Der macht noch zwei, drei andere Sachen, aber vor allen Dingen Blaufränkisch, der ist irgendwann aus dem heimatlichen Weingut, dann hat er sich selbstständig gemacht und der Heinz Fällig hat sozusagen das Weingut seiner Eltern übernommen. Aber die haben zusammen, das war vorher so Nebenerwerbswinzerei, was die Fällichs betrieben haben, die sitzen in Apetlon. Apetlon ist einer der Weinbauorte am Neusiedler See. Mhm. Und ja, die haben sich irgendwann, haben die gesagt, wir machen das im Vollerwerb. Haben dann eben zu zweit angefangen und der Heinz hat dann hier weitergemacht und der Roland ist dann ein Stück weiter und hat sich auf Rotweine spezialisiert.
Da fällt mir ein, ich hatte ja vor einigen Ausgaben mit Severin Simon, diesem Winzer, der in die Schnapsbrennerei auch eingestiegen ist, gesprochen. Der hat mittlerweile seinen Rum fertig. Also der hat ja Biomelasse mit einem Segelschiff aus der Karibik nach Europa schaffen lassen.
Ziemlich gefahrene Geschichte, ja.
Und der Rum ist fertig und ich hatte den damals, als nachdem ich mit dem gesprochen habe, mir angeguckt, was er so hat, und dann 8 Flaschen Schnaps bestellt oder so. Hab den Rum gleich mitbestellt. Also hab mitbestellt und bezahlt, hab gesagt, sobald er fertig ist, schick mir den. Und der ist jetzt angekommen, das ist unfassbar.
Ja.
Also der Mann macht unfassbare Schnäpse. Das ist
Das habe ich gar nicht von ihm probiert bisher. Das müssen wir einfach mal machen.
Ich kann den Rum gar nicht, also ich kann es auch gar nicht beschreiben,
bitte? Was? Wenn ich endlich mal wieder bei dir bin, dann müssen wir mal was von ihm probieren.
Das würde dann machen wir mal die ganzen Schnäpse auf, genau. Ja. Ah, der ist wirklich toll, der Rum. Ich habe jetzt nicht irgendwie so viele Vergleichsmöglichkeiten. Also mir fällt es halt schwer zu sagen, was ich in so einem Schnaps schmecke. Also ich kann immer nur sagen, schmeckt großartig oder schmeckt nicht so, ne? Also oder schmeckt gut, schmeckt schlecht. Und dieser Rum ist wirklich unglaublich.
Okay.
Also der ist auf so, ich fand ja schon den Whisky, den er macht, den finde ich ja auch unglaublich.
Ja.
Das hatte ich erzählt, dass wir versucht haben, uns damit zu betrinken und es nicht richtig funktioniert hat. Ne?
Stimmt.
Und dann habe ich ja noch einen Gin von ihm probiert und ich habe auch noch mehr von ihm. Also der hat auch noch so ein, was habe ich denn noch? Alter Apfelbrand. Aber ich habe die halt alle nicht auf. Ich weiß, ich denke dann, nachher wird das faul, aber so Schnaps verkommt ja eigentlich nicht, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also es verfliegt halt schon immer so ein bisschen was, wenn man die Flaschen aufmacht, aber eigentlich hält sich das schon ziemlich, ziemlich gut. Das Hochprozentige.
Naja, mal gucken.
Naja.
Und man muss da halt vorbeikommen, weil zu zweit so eine Flasche Schnaps, das kriegen wir schon hin. Haben wir vor 10 Jahren doch auch geschafft.
Ja, stimmt. Mindestens eine.
Okay, da waren wir halt 10 Jahre jünger, aber was soll der Geiz?
Ja, und da haben wir noch Schächtelchen getrunken.
Genau, Schächtelchen?
Ja, so Kiste Bier. Nee. Ach, Schächtelchen. Kollege von mir, als ich damals noch in der Schreinerei gearbeitet habe, die haben Schächtelchen getrunken früher.
Und das war das
war eine Kiste Bier halt. Ja, genau, ein Kasten Bier.
Die haben es auch geschafft, ein Kasten Bier zu trinken.
Ja, zu zweit oder zu dritt haben die das dann gemacht, glaube ich.
Ach so, ja, okay.
Also es war aber dann auch schon vor der Zeit, als ich da war. Also in deren Jugend sozusagen. Das waren meine Chefs.
Ja. Nee, mit Bier haben wir es ja nicht so.
Nee, wobei ich habe mir jetzt hab jetzt wieder ein sehr schönes, also drei sehr schöne Biere. Ich habe es auch verblockt. Vom Braukunstkeller, also ist ein bisschen schräger Name, aber die Biere sind super. Also Pale Ales. Ich rede jetzt von Ales, was ja irgendwie jetzt gerade in ist.
Und ist gerade in, genau.
Ne, also hier auch eben. Aber was ich super finde, weil das einfach also überhaupt das Bier abseits des Mainstreams hier gerade so
auf das Wort, das, ne, du, so das Wort, das du gerade gesucht hast, das Wort, das du gerade gesucht hast, hat mal ein Anrufer bei mir in Blue Moon genannt, der auch selber brauen will oder gerade angefangen. Nee, der wollte nicht selber brauen, sondern wollte eben Craft Beer verkaufen.
Ah, ja.
Und der hat eben diese ganzen Biere als Fernsehbiere bezeichnet.
Genau, es gibt das die Fernsehbiere, das ist auch, glaube ich, auch ein durchaus üblicher Begriff für diese.
Ach so.
Für dachte, die tolle Großbrauereien, genau. Also Fernsehbiere deswegen, weil die halt immer in der natürlich Werbung machen im Fernsehen. Sinn, ne?
Ja, genau.
Bei Fußball und so weiter, genau. Und da dem gegenüber gibt's halt ja diese Craft Beer Szene und oder Microbreweries oder wie sie heißen, wobei die Fernsehbierhersteller jetzt auch in diesen Markt einsteigen wollen, natürlich, weil sie sehen, dass man da auch Geld verdienen kann. Aber es gibt halt einfach ganz kleine Brauereien und es gibt irgendwie quasi monatlich mehr. Jetzt hier in Hamburg hat eine Kehrwieder heißt die aufgemacht. Und ja, Braukunstkeller macht halt eine ganze Reihe von Pale Ales oder India Pale Ales und sollte man mal, also wenn wer
Bock auf. Wo finde ich die denn? Also versenden die?
Die versenden selber, genau. Die versenden selber und die sind auch bei anderen kleineren, also bei diesen Biershops normalerweise, glaube ich, auch mittlerweile drin. Aber die versenden selber, also Braukunstkeller einfach mal draufklicken und mal gucken, die haben auch noch eine andere oder ein oder zwei befreundete Bierbrauer mit in diesem Shop drin, so dass man irgendwie dann auch auf 6, 8 oder so verschiedene Biere kommt, die man da einfach mal bestellen kann.
Aha.
Und die sind halt auch
nicht,
jetzt nicht extrem teuer, die kosten irgendwas zwischen 1,60 und 2,40 die Flasche.
Ja, das ist auch super.
Ja.
Aber ich habe ja mein Bier gefunden, also da bin ich ja wirklich dankbar für, das ist Crew, ja, Crew finde ich wirklich toll,
ja.
Also da kann ich drin baden. Das, was ein bisschen ist, die haben so eine Sonderbrau gehabt, das hieß 7.45 Uhr Eskalation.
Ja.
Und war irgendwie so ein Double IPA mit.
Das habe ich mir jetzt auch bestellt, das gab es nämlich in dem Shop, wo ich jetzt diese Biere, also ich habe jetzt Fritz bestellt. Fritz ist auch wirklich ein sehr guter Bierbrauer, der kommt aus Bonn.
Und, also hat nichts mit Fritz Cola zu tun.
Nee.
Okay.
Dann eben Kehrwieder habe ich mir mal bestellt und ja, genau.
Ich fand ja auch so als so Normalbier, also ne, so stinknormales helles Bier, fand ich ja Premium sehr gut auch. Weiß nicht, ob du das schon mal dazwischen hattest.
Mhm. Premium? Wie das Bier selber heißt, einfach Premium?
Premium-Bier.
Okay, nee, das habe ich noch
nicht. Premium. Gehabt. Kennst du Premium Cola?
Nee, auch nicht.
Ach, echt nicht?
Nee.
Du musst dir dann mal, warte mal, ich sag dir gleich mal die Folgennummer, dann musst du dir mal das Vrind anhören mit Uwe Lübbermann.
Sind das die irgendwie sozusagen das alte Afrikola-Rezept irgendwie?
Ja, genau, die sind
Ach, die sind das. Ja, doch, dann
das ist Vrind 118, willst du hören.
Okay.
Oder die einfach auf premiumcola.de, glaube ich, ist das durchlesen, was die machen. Also die haben ein ganz interessantes Wirtschaftskonzept und das scheint auch zu funktionieren.
Ja,
also,
ja, das, doch, habe ich gehört. Mir ist es entfallen.
Und
ja,
die machen doch Bier und das Bier, das fand ich eigentlich ganz gut. Also so ein herbes, helles halt. Jetzt nichts von diesem Fancy-Schmancy-Zeug, was gerade so modern ist.
Ja.
Mir ist der Ottonell ein Hauch zu seifig.
Okay.
Aber nur ein Hauch. Muss ich mal stehen lassen. Vielleicht verfliegt das auch noch.
Ja.
Aber ich finde, je weicher der wird, desto seifiger wird er.
Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Muss ich noch mal nachprobieren.
So, dann machen wir den nächsten auf.
Ja, machen wir auf. Ne? Also ich glaube, Glas ausspülen ist vielleicht irgendwie angebracht.
Ja, das mache ich ja. Das mache ich immer, indem ich Stützwasser da reinschütte und das dann trinke. Nachdem ich letztes Mal praktisch kein Wasser, sondern nur Wein getrunken habe.
So, jetzt kommen wir irgendwie sozusagen zu einem...
Warte, ich versuche nochmal Atmo ohne Hose.
Ja.
Ja, das wäre Nummer eins. Warte. Mal hier so. Und, wie war ich?
Ja, das ist schick. Das Was? Hört sich sehr gut an. Ja.
Ja, super. So. Auch schon völlig anders. Hm. Völlig anders als alles.
Ja.
Genau, oh, der also, gefällt mir.
Das ist, das ist wahrscheinlich wieder Wein für dich und deine Liebste. Das ist irgendwie so schön durchgegoren, trocken, saftig, denke ich mal. Ich habe es ja jetzt noch nicht probiert. Und eben diese, ich glaube, dass diese Sauvignon Blanc, wenn er gut gemacht ist, ist es irgendwie ein Wein für dich. Ja. Das ist halt... Das,
wie schon der dicke Micha sagte.
Ja.
Der dicke Micha von... Ich erzähle das immer wieder, wenn es um Wein geht. Ich muss aufhören damit. Der dicke Micha aus dem Nordend in Frankfurt.
Ah, ja, genau.
Der sagte, hier so muss es Sauvignon Blanc schmecken. Ja. Und er hatte recht. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie er geschmeckt hat. Ich glaube, ich habe es verblockt.
Ich glaube, Sauvignon Blanc muss irgendwie immer noch so schmecken wie gute Weine aus dem Sancerre. Das ist
okay. Wo sich jetzt die Frage aufdrängt: Wie schmecken eigentlich gute Weine aus dem Sancerre?
Das heißt, du hast irgendwie, ich sag mal, es gibt grob gesagt drei Typen von Sauvignon Blanc, wobei der dritte sozusagen derjenige, der ist, der bewusst im Holz ausgebaut worden ist, der fällt so ein bisschen, fällt so ein bisschen raus. Sauvignon Blanc ist ein sehr aromatischer Wein, der tendenziell eben nach grüner Paprika riecht, nach Johannisbeere, nach Stachelbeere, nach Kräutern, so ein bisschen nach Holunderblüten kann er riechen. Der hat meistens so ein bisschen was Kräuterwürziges da drin. Der kann entweder fein riechen oder schmecken, fein riechen, schmecken. Also ist natürlich immer so ein bisschen sozusagen extravagant, ne? Also hat immer viel Aroma, aber das Aroma kann fein sein und das Aroma kann aufdringlich sein. Und das Aufdringliche kommt manchmal dadurch, dass man das Gefühl hat, es gibt von allem zu viel. Da ist irgendwie zu viel sozusagen Blüten drin, da sind zu viel, man sagt gerne, Pyrazin drin. Pyrazin Pyrazin ist so das grünlich-bittere, das du hast, grasige, wenn du grüne Paprika frisch aufschneidest. Ja. Oder wenn du grüne Früchte hast, so wie Stachelbeere oder so. Das ist so ein, dann kann das, dann hat das so eine leicht grüne Schärfe, so einen grün scharfen Geruch. Es gibt einen Geruch, den nennt man Pipi du Chat, also Katzenpisse. Dann riecht der Wein ein bisschen so, als hätte man Katzenklo nicht geleert, ja. Und dann gibt's halt auch so eine Note, so ein bisschen wie Schwefel, so China-Böller-mäßig. Ja. Aber es gibt im Moment so die Linie von feinen, klaren Sauvignons und dann welche, die dir sozusagen diese Frucht und das Grasig-Grüne um die Ohren klatschen. Ja? Da macht's bum bum, dann hast du irgendwie die ganze Nase voll von diesen Aromen, dann trinkst du den Wein und dann meistens fällt er so ein bisschen ab.
Da bin ich ja mal gespannt, weil Neumeister, der hat sehr viel von diesen Aromen.
Ja, finde ich jetzt gar nicht ebenso.
Echt nicht? Also sind die anderen noch heftiger?
Ja, viel heftiger.
Oh, ja. Oha. Ich finde das schon viel. Also
Ich finde nicht. Also ich finde den zum Beispiel, da hat man in der Nase etwas relativ cremiges. Also ich finde, der ist sehr cremig in der Nase schon. Völlig cremig.
Ich finde aber dieses grüne Paprika finde ich da halt extrem.
Ja, hast du
immer. Achso, hast du immer.
Das gehört auch dazu. Das gehört dazu. Mhm. Die Frage ist, finde ich eher so, bei manchen, also gerade bei Übersee, also ich sag mal, der klassische Sauvignon Blanc, der kommt aus der Gegend Loire, Sancerre, Puy-Fumé. Mhm. Ja, war er sozusagen auch erfolgreich. Und dann gab es Ende der 80er, Anfang der 90er, gab es plötzlich einen neuen Typ von Wein, der kam aus Neuseeland. Und der hat sich praktisch mit einem Weingut manifestiert, nämlich mit Cloudy Bay. Cloudy Bay ist
Schon oft gehört, ja. Ja,
das bekannteste Weingut in Neuseeland, weil die haben sozusagen den neuen Sauvignon Blanc erfunden. Kann man so sagen, ja. Das kommt einfach daher, dass die einfach damals gemerkt haben, dass dort, wo die ihr Weingut gegründet haben, und die haben das nicht einfach so gegründet, sondern die haben extrem klare, genaue Analysen gemacht von Boden, von Mikroklima und so weiter und so fort. Die haben ausprobiert, welche Rebsorten passen dahin, und die haben dann eben gemerkt, Sauvignon Blanc passt. Das passt super zu der, vor allen Dingen zu den warmen Tagen und kühlen Nächten, was eben immer dazu führt, dass Aromen die Aromenfülle im Wein stärker wird. Ja, wenn es nachts abkühlt, dann also stark abkühlt sozusagen, und man tagsüber die Reben aber sozusagen die entsprechende Wärme kriegen, damit sie voll ausreifen, dann kriegst du halt einen aromatischen Wein. Und die haben das verbunden damit, dass sie relativ kühl vergären, also eine temperaturgesteuerte kühle Vergärung im Edelstahl. Diese kühle Vergärung pusht nochmal zusätzlich diese fruchtigen Aromen im Wein. Mhm. Und das war so in dieser Form, wie Cloudy Bay das gemacht hat, war das neu. Und damit haben die im Prinzip, also nicht nur in Neuseeland, alles über den Haufen geworfen und Neuseeland plötzlich zu einem ernstzunehmenden Weinland gemacht, sondern sie haben sozusagen weltweit bekannt geworden damit. Und dann sind natürlich viele nachgezogen, in Neuseeland natürlich auf der einen Seite, aber anderswo hatte man auch versucht, eben diesen Stil nachzumachen. Und mittlerweile ist Sauvignon Blanc, glaube ich, die drittmeist verbreitete Rebsorte der Welt, also zumindest was Weißweine angeht, aber ich meine, was Weißweine angeht, zweit- oder drittmeist angebaute Sorte der Welt. Das ging relativ schnell.
Wow, was Neuseeland? Machst du gerade mit deinem Mikrofon?
Nichts. Oh doch, Entschuldigung. Ja, Kabel, Mist. Okay.
Was, du sitzt auf dem Kabel?
Nee, das Kabel ist dagegen geschlackert irgendwie. Das mit dem Kabel habe ich hier irgendwie noch nicht so ganz raus. Ich habe irgendwie, also das Kopfhörerkabel, weißt du?
Ach so.
Ja, so.
Müssen wir dir mal eine andere Mikrofonierung
Ja, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, wo ich das Kopfhörerkabel irgendwie vernünftig hinlege.
Ich sehe schon, du brauchst ein Headset.
Ja, wahrscheinlich ist das ein Headset besser, aber ist egal jetzt.
Könnt ihr dem Christoph bitte mal ein Headset crowdfunden, bitte? Danke.
Damit du das nicht immer übernehmen musst.
Genau, weil ich kann dir
sonst
ja nicht
kauft
alles
der Holger mir nämlich
kaufen
immer
und die
Mikros.
Reisen und
genau.
Irgendwann ist auch mal Schluss.
Ja. Also in Neuseeland hat das dazu geführt, zum Beispiel in Neuseeland, witzigerweise hatte man in den 70er Jahren, man mag kaum glauben, aber es ist so Müller-Thurgau aufgeschwatzt, sodass sie praktisch im ganzen Land mehr oder weniger Müller-Thurgau angebaut haben, und dann haben sie aber irgendwann eben auf Sauvignon Blanc gesetzt. Mittlerweile ist, glaube ich, gibt's noch 100 Hektar oder 30 Hektar Müller-Thurgau, und das hat sich halt, alles andere hat sich halt gewandelt, ne, in, um wieder zurückzukommen nach Österreich. Österreich hat eben vor einiger Zeit, also ich weiß nicht genau, wie lange das jetzt schon in Österreich so anhält, 15, 20 Jahre vielleicht, dass die in der Südsteiermark, Südoststeiermark eben gemerkt haben, dass sie dort Böden haben, wo Sauvignon Blanc einfach auch sehr gut wächst. Das sind häufig vulkanische Hänge, so wie hier jetzt auch. Der Neumeister, der kommt eben von vulkanischen Böden. Das sieht so ein bisschen aus wie in Baden im, wie heißt das?
Weiß nicht.
Nee, ich weiß. ich hatte es gerade noch da, jetzt ist es gerade weg.
Das liegt am Trinken, ich sag's dir, das ist der Alkohol.
Ja, ich habe ja gar nichts getrunken.
Wie, du spuckst die ganze Zeit aus?
Ja, ich spuck die ganze Zeit aus. Im Prinzip so Weininseln, weißt du, wo es Vulkane gibt, die eben, weiß ich nicht was, voneinander entfernt sind, paar Kilometer, paar Dutzend Kilometer, und an diesen Hängen gibt es halt die sozusagen die Lagen, die Weinlagen. Und da ist da, wo jetzt der Neumeister herkommt, Südoststeiermark, da gibt's halt viel Sauvignon Blanc, aber eben auch Traminer, Weißburgunder und ein bisschen Chardonnay auch. Gelber Muscatella zum Beispiel auch.
Der gefällt mir sehr, sehr gut, der Neumeister. Wirklich sehr, sehr gut.
Ich hatte dir ja mal vor einiger Zeit drei Flaschen von dem slowenischen Wein geschickt. Mhm. Ne? War ja auch Sauvignon Blanc. Der kam von einem, vielleicht von einem der berühmtesten österreichischen Weingüter namens Tement, die und das ist da überall sozusagen so, die sind alle in der Nähe der slowenischen Grenze, der eben seinen Weinberg sozusagen nach Slowenien ausgedehnt hat. Ne? Und das, was ich dir geschickt hatte, kam von der slowenischen Seite. Ansonsten baut der Tement halt eben auch in Österreich an und gehört mit zu den wichtigsten Sauvignon Blanc Winzern. Ja, ich finde den neuen Meister auch sehr schön, eben weil ich finde, dass er relativ elegant ist und cremig, stoffig so.
Cremig finde ich jetzt irgendwie nicht. Aber vielleicht denke ich auch das Falsche, aber vielleicht denke ich was anderes als du, wenn ich cremig denke.
Ja, vielleicht denke ich cremig, weil ich es sozusagen innerlich vergleiche mit anderen Sauvignon Blancs, die noch irgendwie die noch weniger breit sind als der hier, die noch weniger, also die noch stärker auf Messerschneide sind sozusagen. Die noch klarer und glatter sind irgendwie. Mhm. Also der hier ist schon so ein bisschen füllig am Gaumen, finde ich. Und der hat, also für mich hat er so eine gewisse Cremigkeit. Und er hat eine sehr schöne Frucht, finde ich. Also er hat diese typischen Aromen, Johannisbeere, ein bisschen Stachelbeere, er hat ein bisschen was von dieser Paprika. Er hat aber auch Mund, ein bisschen was Mund Gelbes. Mehr, ne? Nee, im Mund ist es eher so ein bisschen gelbere Frucht. So, jetzt trinke ich auch mal. Ja.
Kann man nicht meckern, ne?
Nee, kann man nicht meckern. Nee, das ist schon gut. Das ist schon gut.
Ist wahrscheinlich auch der teuerste, oder?
Genau, das ist jetzt der teuerste von den dreien, aber das finde ich jetzt auch okay. Also das, der kostet
absolut.
Jetzt
13, also was war das, 12 Euro oder?
13,90. Völlig in Ordnung. Aber das ist er, finde ich, auch definitiv wert. Das ist echt gut gemacht. Super. Das macht Spaß.
Aber cremig, ich weiß nicht. Nee. Also cremig ist so, wenn ich cremig sage, dann meine ich immer so butterig cremig, weißt du, so.
Ja, dann pudding-ig. Sage ich butterig cremig. Nein, aber so. Es ist ja, stimmt schon. Also das, ich meine meistens auch so ein bisschen butterig cremig, das ist ja jetzt nicht, er ist eher so ein bisschen, ja, das ist keine Buttercreme, es ist keine, wie soll ich sagen, was ist das für eine Creme? Eine Weincreme. nee, kann ich jetzt nicht genau sagen. Nee, vielleicht eher so füllig.
Füllig. Aber toll. Auch schön zum Besaufen. Also so zum Essen. Mit? Zum Essen. Der Chrysophylax ist im Chat und trinkt mit. Okay. Ja. Der sagt auch, cremig, nee. Der letzte war cremig, der hier nicht, sagt er. Und recht hat er. Also sag ich. Ich merke schon, wie dass ich Alkohol getrunken habe.
Der Muskat war cremig? Nee.
Ja, fand ich. Fand ich aber auch.
Doch,
ja, den Muskat zum Essen und den Neumeister hinterher um, ne?
Ja, klassisch, die klassische Variante zum Sauvignon Blanc ist, kommt eben auch aus dem Sancerre, das ist Crottin de Chavignol, das ist Ziegenkäse. Ziegenkäse und Sauvignon Blanc ist ziemlich
ich cool. Ich habe mir in der Sennerei in Algund einen Ziegenkäse gekauft.
Gereift, ja.
Sowas. Aber hallo. Mhm. Der ist irgendwie 30 Monate alt oder sowas. Also das ist der älteste, das ist der krasseste Käse, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Das war so, also wir standen halt so in der Schlange, das ist irgendwie eine sehr berühmte Sennerei, da kaufen irgendwie unendlich viele Leute an, vor der Tür stehen nur Autos mit deutschem Kennzeichen, also nur Audis mit deutschem Kennzeichen. Und da gibt's dann halt so Käse und der sieht halt, das ist alles so sehr, sehr heller Käse, also ja, Käse, der so mild aussieht. Und stand dann da und war irgendwie frustriert. Und sagte dann irgendwann, da lag so in der Ecke, sagst du, was das sah aus wie ausgetrockneter Ricotta. Weißt du, so, also, wir haben vergessen, den Ricotta zu wässern. Ah, sowas Blödes. so sah das aus. Und ich sagte, was ist das denn da? Sagt sie, ja, das ist ein Ziegenkäse. Sag ich, aha. kann ich mal riechen? Sagt, Sie können auch probieren. Und schneidet, hat mir ein Stückchen abgeschnitten und ich habe das in den Mund gesteckt, habe einmal draufgebissen und habe wirklich mich gekrümmt und habe gesagt, ach du Scheiße. Und hab davon dann direkt ein Stück gekauft.
Ja.
Weil das, also das ist wirklich, das war der krasseste Käse, den ich je in meinem Leben irgendwie zwischen hatte. Hab mir den auch einvakuumieren lassen.
Mhm. Ja, das hält sie sonst nicht so gut aus. Das ist,
genau, sonst
das ist so ein bisschen so wie Asterix und die Korsen, wo dann das Schiff explodiert.
Ja. Sonst hätte ich halt nicht in mein eigenes Auto gedurft, wahrscheinlich.
Eine der schönsten.
Und der liegt jetzt rum. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich damit machen soll.
Ja, essen.
Ja, aber irgendwie will den keiner mitessen. Okay. Also die Liebste steht ja auf stinkenden.
Dazu.
Die Liebste steht ja auf stinkenden Käse, aber das ist selbst ihr zu viel.
Also, okay.
Sagte sie jedenfalls. Aber
ja.
Ja, mal gucken, wie ich das irgendwie ver. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange sich das hält. Wahrscheinlich hält sich das so einvakuumiert auch noch locker bis Weihnachten.
Könnte sein, ja.
Ach, dann bringe ich den mit, wenn ich zum Kongress fahre.
Ah, ja, ja, ja.
Und dann
ja,
essen
ja.
wir den, dann essen wir den, heben ein bisschen was davon auf und werfen den irgendwie ins CCH. Brennend.
Ah, doch, schön. Schöner Wein.
Ja, doch.
Hm? Doch. Gefällt mir.
Aber mehr darf ich davon jetzt auch nicht trinken. Sonst bin ich nee, wieder, werde ich wieder komisch.
Ja, ja,
sonst, ja. Wird er wieder komisch.
Man hört das ja schon so ein bisschen, ne?
Ja, so ein bisschen. Obwohl ich echt gut gegessen habe vorher. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist.
Ja, ich nicht, aber ich trinke ja auch nicht. Ich war irgendwie die ganze Zeit unterwegs. Bis 8.
Ich brauche einen Spuckeimer. Bis 8.
Hm. Mir gerade nochmal den Heideboden eingeschenkt. Heideboden. Eingeschenkt. Nochmal. Habe ich gerade.
Ach so. Was? Ja,
ich wollte nochmal von vorne anfangen.
Ach so, ja, nee, super. Wir fangen jetzt einfach die ganze Sendung nochmal von vorne an. Weil das hier jetzt auch gerade so ein bisschen ins Hängen.
Ins Hängen und Würgen. Ja, das ist.
Jetzt habe ich mich auch noch verschluckt. Es ist alles so schrecklich.
Damit haben wir allerdings, also man hätte statt Muskat und Tonnell hätte man gelben Muscateller nehmen können. Der kommt in Österreich häufiger vor als jetzt Muscat und Tonnell. Ansonsten haben wir jetzt so ein bisschen die wichtigsten Weißwein-Rebsorten schon mit dabei gehabt. Es gibt noch Welschriesling, kommt vor. Es gibt halt auch ein bisschen Chardonnay, aber preislich gesehen irgendwie jenseits dessen, was wir hier einkaufen. Normalerweise, aber also das sind schon die typischen, also Sauvignon Blanc eben gerade für die Steiermark, gelber Muscateller kommt in vielen Gebieten vor, also Muscateller, Pinot Blanc eben im Burgenland und dann hast du halt Riesling und grünen Veltliner, also vor allen Dingen eben grünen Veltliner, mit Abstand die wichtigste weiße Rebsorte in Österreich. Ja. Und jetzt mal abgesehen
Das heißt, wir trinken jetzt nichts mehr aus Österreich?
Doch, Rotwein würde ich sagen. Okay.
Rotwein. Ah, Rotwein aus Österreich müssen wir auch noch machen, stimmt. Aber das sollten wir dann auch noch im Winter machen, wegen Rot und
ja,
Winter.
Ja, dann irgendwie. Wir machen jetzt im Dezember machen wir irgendwie eine Weihnachtssendung, ne? Da habe ich irgendwie was vorbereitet, das können wir irgendwie morgen oder übermorgen irgendwie ins Blog stellen.
Ja.
Dann machen wir ein bisschen französischen Wein, würde ich sagen. Und
aber wir müssen das, wir veröffentlichen die Weine erst, wenn wir sie selbst gekauft haben, weil sonst sind die nachher ausverkauft und dann haben wir den Salat.
Diesmal habe ich es, also nicht zuletzt wegen Chrysophylax, der mich darauf hingewiesen hatte und der hatte natürlich recht. Diesmal habe ich vorher nachgefragt, wie viele Mengen noch da sind. Beim Leuma hatte es mich gewundert bei der Weinhalle, weil die normalerweise, der normalerweise immer auf Lager ist, weil er relativ in relativ großen Mengen noch produziert wird, aber der war zwischendurch eben nicht da. Für die nächste Sendung habe ich nachgefragt und da ist genug da. Also es wird, wird ein Cremant geben, es wird ein Chenin Blanc von der Loire und einen Wein aus Südfrankreich geben und die werden alle reichlich vorhanden sein. Also da sollte es keinen Mangel geben.
Das ist doch super. Ja. Ich wüsste ja gerne mal, da könnten sich ja dann auch vielleicht mal diejenigen melden, die tatsächlich sich auch wirklich das Zeug bestellen, was wir hier trinken und das auch trinken, auch nachtrinken. Ich wüsste wirklich gerne mal, wie viel Leute da überhaupt mitmachen hier und wie viele sich das einfach nur anhören, weil ich könnte mir vorstellen, dass sich das einfach nur anzuhören auch total lame ist. So.
Vielleicht hört es sich ja keiner mehr an.
Chrysophylax und wir zwei sind die einzigen, die das, ja, egal, das ist halt die exklusivste
Sendung. Ich glaube, Eckhead hat auch bestellt, wenn ich mich nicht
irre. Ist ja immer dieselben.
Ja, ja. Nee, keine Ahnung. Hast du irgendwie eine Weißt du das? Ich weiß es nicht.
Was? Nee, ich habe keine Ahnung.
Aber es gibt, es gibt schon.
Ich habe ja Hoffnung, dass diejenigen, die das jetzt gerade hören, sagen, ah, dann hinterlasse ich mal eine Nachricht in den Kommentaren, dass auch ich mitgetrunken habe oder irgendwie sowas.
Ja. Ich kann ja mal nachfragen bei denjenigen, wo ich jetzt angefragt habe, weil die sitzen hier in Hamburg.
Ach, dann denken die nachher, ach, die wollen hier was umsonst haben. Obwohl, ja, natürlich wollen wir was umsonst haben.
Was haben Sie denn gedacht?
Ja, nein, jetzt ist aber das Jahr. Mhm. Haben wir schon einen Termin für die nächste Sendung eigentlich?
Ja, wir haben einen Termin.
Echt, haben wir?
Ich muss jetzt mal ins Internet gucken. Entschuldigung.
Jetzt stürzt die Leitung dann wahrscheinlich zusammen, echt? Aber ich kann auch ins Internet gucken. Wo haben wir denn die Flaschen da? 11.
Ah, 11.
Das ist der 11. Dezember.
Ja, das ist mal. Mittwoch ist das.
Mittwoch, der 11. Dezember, genau. Das ist, ja. Gleich meinen Live-Kalender schieben, damit alle das mitkriegen. Ja, dann, ne? Ja,
dann?
Würde ich sagen.
Schönen Abend noch,
ne? Ja, schönen Abend noch. Tschüss und danke, Christoph.
Tschüss. Danke dir, Holgi.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.
Ja, ich auch.
Wer redet, ist nicht tot.